Plötzlich geht es los. Freundinnen und Kolleginnen zücken ihre Handys, um dir Fotos oder Videos von ihren Enkelkindern zu zeigen. Guck mal, wie es lacht. Und dir wird klar, aha, du hast offenbar eine neue Lebensphase erreicht. Neben Gesundheitsthemen dominieren jetzt Sorgen und Freuden von Großeltern die Gespräche, wenn man nicht bewusst gegensteuert. Aber sie sind ja auch wirklich niedlich, all die kleinen Leons, Gretas, Emmas und Noahs. Besonders goldig ist dann allerdings der Nachwuchs der eigenen Kinder.
Omi, erzählst du mir eine Geschichte?
Am Anfang ist die Aufregung groß. Nicht nur bei den frischgebackenen Eltern, auch bei Omi und Opa oder Großvater und Nonna oder wie auch immer sie jetzt genannt werden wollen. Wobei die Frage nach der gewünschten Bezeichnung schon eine gewisse Irritation oder sogar Beklemmung auslösen kann. Ich bin doch eigentlich noch gar kein Opa. Bei aller Freude über den Nachwuchs, kleine bis mittlere Identitätskrisen gehören zu der neuen Situation durchaus dazu, sagt die Psychoanalytikerin Cécile Lötz.
Die Geburt von einem Kind ist ja eine Lebensschwelle für alle Beteiligten in der Familie, also nicht nur für die Eltern und für das Kind. Das heißt auch, es gibt für alle Beteiligten eine Entwicklungsaufgabe. Und wie bei jeder Entwicklungsaufgabe gibt es etwas Neues, das man gewinnen kann. Es gibt aber auch was Altes, das man loslassen muss.
Und das ist im Fall der neuen Omis und Opas nichts weniger als die bisherige Elternrolle, die sie ja wie eine zweite Haut in den vergangenen Jahrzehnten durch dick und dünn begleitet hat. In der Psychologie spricht man von Generativität, wenn die ältere Generation zugunsten der nachfolgenden ab- oder zurücktritt. Und dieser Schritt hat es in sich, meint auch der Psychologe Franz Dumps.
Das wirklich zu verinnerlichen, dass nimmer meine Elternrolle die vorherrschende, dominante ist. Natürlich, meine Kinder bleiben die Kinder. Aber die neue Rolle ist, ich muss mich einfügen in ein System, wo die Eltern die Deutungshoheit haben. Und nimmer ich derjenige bin, der sie hat.
In Gesellschaften, die nicht auf dem Modell der Kleinfamilie basieren, läuft der generative Prozess etwas anders ab. Vielleicht auch bei alleinerziehenden Eltern, die froh sind, wenn Oma und Opa wesentliche Aufgaben übernehmen. Ziel ist aber immer,
dass die jeweils ältere Generation etwas Gutes an die nächste, jüngere Generation weitergeben kann. Und das heißt für die Eltern, dass sie dem Kind die Kinderrolle weitergeben können, also alles geben, was man als Kind so braucht. Und dazu müssen die Eltern wiederum ihre eigene Kinderrolle ein Stück weit auch loslassen.
Sie müssen also spätestens jetzt erwachsen werden.
Und für die Großeltern heißt es, die jungen Eltern dann in ihrem Elternsein auch zu unterstützen. Und das bedeutet eben auch, und das ist dann vielleicht manchmal auch schwierig, zu akzeptieren, dass man selber nicht mehr im Zentrum der Generativität steht.
Auch wenn sie noch nicht auf den Rollator angewiesen sind, mit der Geburt eines Enkelkindes werden die Eltern der neuen Eltern also etwas unsanft aufs alten Teil geschoben, sofern sie nicht freiwillig gehen. Plötzlich wird real, was man ja schon ahnte, dass das Leben endlich ist. Die letzte oder vorletzte Phase der eigenen Biografie hat begonnen. In das Entzücken über den süßen Familienzuwachs mischt sich Trauer oder manchmal auch Verbitterung, weil es jetzt gewissermaßen amtlich ist. Vieles liegt unwiederbringlich hinter dir.
Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht das besonders schwer macht, in die Großelternrolle zu kommen, weil man mit 70 heutzutage ja vielleicht schon noch sehr fit ist, körperlich und psychisch aber eben schon in diese ältere Generation gesteckt zu werden, also die Großelterngeneration. Und auch in der Gesellschaft, wo das Jungsein so einen hohen Stellenwert hat, es vielleicht besonders schwierig ist, dann diese Rolle auch einzunehmen.
Omi, du hast deine Geschichte erzählt, als du ein Kind warst.
Das Klischeebild einer weißhaarigen Omi, die Geschichten erzählend am Kamin sitzt, hat heute fast schon nostalgischen Reiz. Die Realität sieht oft anders aus. Moderne Omis reisen allein oder zusammen mit anderen Opas und Omas um die Welt. Sie engagieren sich ehrenamtlich oder arbeiten über das Renteneintrittsalter hinaus. Die Altersgrenzen haben sich verschoben. Schönheitsoperationen, Sport und überhaupt der medizinische Fortschritt machen es möglich, dass die Oma von gestern der heutigen Uroma entspricht. Die Geburt von Enkelkindern bedeutet trotzdem eine Zäsur. Es gilt jetzt, neben Yoga oder Qigong, auch etwas Selbstreflexion zu betreiben, sagt der Psychotherapeut Franz Dumps.
Das ist ja das Entscheidende, was uns durchs Leben überhaupt bei all diesen Umbruchssituationen immer wieder begleitet. Sind wir in der Lage und bereit, die neue Situation mit der neuen Rolle anzunehmen? Auch anzunehmen mit den damit möglicherweise verbundenen Schwierigkeiten, anzuerkennen, das läuft nicht einfach glatt, weil mit der neuen Rolle, der neuen Chance, habe ich ja noch keine Erfahrung.
Und wo geht es bitte konkret lang? Für die munteren neuen Großeltern gibt es kaum Vorbilder. Weder in den Medien noch in den eigenen Köpfen. Ihre Eltern gehörten noch der strapazierten Kriegs- und Nachkriegsgeneration an, die um materiellen Wohlstand kämpfte und meist ein traditionelles Familienmodell pflegte. Heute sind Trennungen, Scheidungen und Patchwork-Situationen fast alltäglich. Beziehungen sind komplizierter geworden. Was bedeutet, das junge Paar muss sich nach der Geburt eines Kindes oft erstmal sortieren und wieder zusammenraufen. Wer übernimmt wie viel vom Haushalt? Wer kümmert sich nachts um das schreiende Baby? Die Rollen sind nicht mehr von Haus aus klar definiert. Auch die der Großeltern nicht.
Und vielleicht ist es hier genauso notwendig wie in der Pubertät, dass sich ihr Kind abgrenzt. Wir müssen jetzt erst einmal so unser eigenes Standing als Kleinfamilie finden. Wenn wir uns sicher fühlen, dann können wir euch gut mit dazu nehmen. Weil dann braucht man nicht Angst haben, dass ihr jetzt irgendwie eingreift und das passt nicht für uns.
Selbst sehr anpassungsfähige Großeltern können also vorübergehend stören. Dass Opas und Omas reichlich Erfahrung auf dem Gebiet der Kinderaufzucht gesammelt haben, zählt nicht unbedingt. Es gibt ja auch noch Hebammen, Kinderärztinnen, Freunde, Krabbelgruppen und nicht zu vergessen das Internet. Das Wissen der Großeltern, insbesondere der Großmütter, ist nicht mehr so gefragt wie früher. Die Psychoanalytikerin Cecile Lötz hat selbst eine kleine Tochter.
Die Eltern ergoogeln sich eben dann, dass Stoffwindeln von mir aus jetzt besser sind oder schlechter sind als Plastikwindeln. Oder wie man ein Kind wickelt, können sie sich auf einem YouTube-Video auch anschauen und müssen das nicht mehr gezeigt bekommen von den Großeltern. Und trotzdem glaube ich, eine Beziehung, die ist nicht ersetzbar. Also die Großeltern-Enkel-Beziehung, die kann ja kein Google ersetzen oder auch kein Kindergärtner.
Genau, so sehen das viele Großeltern auch. Zumal sie die Beschäftigung mit den Enkeln deutlich anders belebt als der x-te Spieleabend mit Freunden oder das Konzertabonnement.
Das ist wieder was Sinnstiftendes. Ich bleib geistig beweglich, muss mich ja wieder mehr bewegen, weil das Kind will Fußball spielen. Da bin ich nicht so sehr mit meinen Rücken- und Knieschmerzen beschäftigt, sondern ich will halt auch den Ball wieder ins Tor bringen.
Schön und gut. Aber wie baut man eine eigene, eigenständige Beziehung zu der übernächsten Generation auf? Wie viel Freiraum, wie viel Zeit gibt bzw. braucht es dafür? Das sind Fragen, die Großeltern umtreiben, besonders wenn sie weit entfernt von der jungen Familie leben. Manche bedrückt auch das Gefühl, in Konkurrenz zu anderen Omas und Opis treten zu müssen, die näher, öfter oder noch munterer um die Enkel herumturnen. Der Psychologe Franz Dumps hat 4 Kinder und ist bislang dreifacher Großvater. Er empfiehlt, jetzt bloß nicht alle anderen Aktivitäten einzustellen.
Wenn man sich nur auf die Kinder, auf die Enkelkinder konzentriert und kriegt dann nicht die entsprechende Anerkennung, dann kommt es leicht zu einer Frustration.
Omi, du sollst Plastikkrokodile, Märchenwolle und Badeanzug mitbringen und Jacke.
Es sind bewegte und bewegende Zeiten, in denen Emotionen eine große Rolle spielen. Liebe, Zärtlichkeit und vielleicht auch Eifersucht. Erinnerungen werden wach, alte Geschichten kommen hoch. Wie es war, als die Kinder noch klein waren. Ach ja. Manchmal lassen sich die überschießenden Gefühle kaum bändigen. Die Gefahr ist tatsächlich groß, dass Großeltern ihr Engagement übertreiben, sagt die Psychoanalytikerin Cecile Lötz.
Dann kann das zum Beispiel sein, dass die Großeltern den Anspruch erheben, ich möchte jetzt jeden Tag mein Enkelkind sehen. Oder immer wenn sie zu Besuch sind, gibt es immer Geschenke. Und sich darüber versuchen, die Liebe des Enkelkindes zu sichern. Und das bringt aber dann wiederum die Eltern in die Situation, statt dass sie unterstützt werden von den Großeltern, müssen sie jetzt ihr eigenes Kind regulieren.
Der Alltag ist eh schon anstrengend genug. Das seelische Wohlbefinden der eigenen oder Schwiegereltern steht vermutlich nicht ganz oben auf der To-Do-Liste gestresster Mamas und Papas. Junge Eltern agieren im Zentrum einer fragilen Konstruktion. Wenn dann auch noch das Kind schreit, weil ihm Omis Süßigkeiten weggenommen werden oder der Opi beleidigt ist, weil er und seine Lebensgefährtin weniger Beachtung beim Nachwuchs finden als seine Ex-Frau mit dem neuen Partner, dann wird die ältere Generation nicht als hilfreich, sondern eher als nervig empfunden.
Das bringt diesen Gedanken der Generativität zum Stocken. Also indem dann die Eltern so reagieren, dass sie die Großeltern zum Beispiel aus dem Leben des Enkelkindes ausschließen oder zumindest sehr stark kontrollieren.
So kann es übergriffig wirken, wenn Omi ungebeten die Wäsche der jungen Leute sortiert. Noch riskanter dürfte es sein, wenn sie vertraulich mit der Kindergärtnerin über vermeintliche oder reale Probleme des Enkels spricht. Es ist toll, dass sie den kleinen Joshua einmal in der Woche betreuen. Aber wie gesagt, Großeltern sollten ihre Bedeutung und Befugnisse nicht überschätzen. Auch wenn sie vor lauter Sorgen nachts nicht schlafen können.
Vielleicht könnte ein Gradmesser sein für die Großeltern, letztlich für die Eltern auch, inwieweit sehe ich ein Kind wirklich in Gefahr? Und das ist natürlich immer eine Abwägungssache. Ich glaube, dafür kann man keine Regel aufstellen, die dann immer gilt.
Logisch, bei Gewalt und Missbrauch muss man handeln. Aber grundsätzlich lautet für Großeltern die Maxime, sich illoyal gegenüber den aktuellen Erziehungsberechtigten zu verhalten, geht gar nicht. Überhaupt, zu viel Stirnrunzeln und Kopfschütteln von Seiten der Senioren macht die Aufzucht von Kleinkindern im 21. Jahrhundert nicht leichter. Eine Bettgehzeremonie kann eben auch mal länger als eine Stunde dauern. Und statt, dass es 3 feste Mahlzeiten gibt, wird heute viel gesnackt. So what?
Dann müssen die Großeltern wahrscheinlich auch ein Stück weit Hilflosigkeit ertragen, dass sie eben nicht direkt in die Erziehung dieser Kinder eingreifen können.
Es ist letztlich eine Sache des Vertrauens. Die Jungen schaffen das schon, selbst wenn es chaotisch und mühsam aussieht. Wie gern möchte man ihnen pädagogisch auf die Sprünge helfen. Aber ein gewisses Maß an Selbstbeherrschung steht der ehemaligen Leiterin des kleinen Familienunternehmens wohl besser zu Gesicht. Der Austausch mit ähnlich betroffenen Altersgenossinnen kann hier für Entlastung sorgen.
Ich finde es dann halt gut, wenn ich mit anderen Großvätern rede, ist es gut, ein 3-jähriges Kind in alle Entscheidungen einzubeziehen, dass ich das Kind den Tagesablauf praktisch bestimmen lasse. Oder dürfen Eltern da mehr die Leitlinie vorgehen? Mensch, heiles Wetter schön, da möchte ich, dass wir fortgehen. Muss ich da jetzt wirklich das Kind fragen, du, möchtest du heute lieber Lego-Haus bauen oder möchtest du mit uns eine Wanderung machen? Ich weiß nicht, ob ein Kind damit nicht überfordert ist, aber Eltern machen es halt oft so. Und das zu verstehen, aha, das ist auch ein Weg, ist zum Beispiel für mich ein Punkt, der ein bisschen schwer ist zu kapieren.
Oma und Opa zu werden und zu sein, ist manchmal weniger spaßig, als es für Außenstehende aussieht. Denn die Ansprüche und Erwartungen an moderne Großeltern sind ziemlich komplex, um nicht zu sagen widersprüchlich. Oma und Opa sollen sich zurückhalten und trotzdem, wenn gewünscht, präsent sein, um dann, wenn möglich, tatkräftig zu helfen. Sie sollen Anteil nehmen, ohne dominant zu wirken, die Enkel lieben, aber sie nicht auffressen wollen. Mal ehrlich, und nur unter uns Ü-60-Jährigen, das hört sich schon ein bisschen nach der Quadratur des Kreises an.
Da die richtige Balance zu finden, das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Wie kann man so die eigenen Interessen und die Interessen der Kinder und die Interessen, die man selber als Großmutter, Großvater hat, wie man die miteinander verbindet, wie man die miteinander versöhnt, das gelingt also zumindest bei mir nicht immer richtig.
Omi, erzählst du mir noch eine Geschichte, als du ein Kind warst, Omi?
Früher gab man verunsicherten Großeltern den Rat, sich an die 3 großen Sch zu halten. Schweigen, schenken, schlucken. Überspitzt formuliert hieß das, es schadet nichts, wenn du der jungen Familie dein Haus überschreibst. Es wäre allerdings gut, wenn du dir ein dickes Fell zulegst. Heute weiß man, so sehr sich Omas und Opas auch bemühen, es lässt sich nicht vermeiden, dass sie ihre eigenen Probleme, ihre eigene Geschichte in die vielleicht eh schon angespannte kleine Familie hineintragen. Ohne es zu merken vielleicht.
Ich kenne viele Leute, die hatten nicht das Glück, als Vater viel präsent bei den Kindern zu sein. Und die machen es jetzt als Großeltern so, dass sie sich viel Zeit nehmen und dass sie dann Löwe spulen und auf dem Boden rumroppen und all das, was sie als Vater, wenn sie die Chance gehabt hätten oder genutzt hätten, vielleicht auch hätten tun können. Dann ist es vielleicht für das Kind, das eigene Kind, ein bisschen kränkend zu sehen, hey, mein Kind kriegt jetzt was, was ich nicht bekommen habe, aber dem Enkelkind schaut es in der Regel nicht.
Im Gegenteil, Omis und Opis sind bei den Enkeln meist willkommene Spielkameraden. Sie neigen nämlich nicht dazu, ihnen die Schaufel auf den Kopf zu hauen oder um den Lieblingsbagger zu streiten. Trotzdem kann sich beim Sohn oder bei der Schwiegertochter Ärger aufstauen, weil der lustige Opapa die Kinder vor dem Bettgehen noch mal so richtig aufkratzt. Und zwar anscheinend zum eigenen Vergnügen, ohne an die Konsequenzen zu denken. Dann sollte das besprochen werden. Wie andere Konfliktpunkte auch. Um eines guten Miteinanders willen. Die Psychoanalytikerin Cécile Lötz findet es absolut kontraproduktiv,
wenn die Konflikte unter den Teppich gekehrt werden und alle eigentlich so tun, als wäre alles in Ordnung. Also wenn jetzt ein Sohn zum Beispiel so tun würde, ach, irgendwie meine eigene Mutter, also die Großmutter, die kann sich ruhig in alles einmischen und ich sag da nichts. Und gleichzeitig versuche ich meiner Frau irgendwie alle Bedürfnisse zu erfüllen, dann kann man sich ja schon ausmalen, dass der wahrscheinlich am Ende ziemlich erschöpft sein wird, weil er versucht, allen recht zu machen und zwischen den Stühlen steht. Und ich glaube, seine Aufgabe wäre es dann zu überlegen, welche Rolle gehört zu wem. Und da auch dann seine Bedürfnisse zu äußern, nämlich die Großmutter soll die Großmutter sein, die Frau ist die Mutter meiner Kinder und die Frau an meiner Seite.
Das wird je nach deiner Vorgeschichte, wie du mit dir selber umgehst, nach deiner Vorgeschichte, wie du mit dem betroffenen Kind umgehst, sicherlich sehr unterschiedlich ablaufen. Habt ihr eine Kultur, wie ihr Konflikte miteinander besprechen könnt? Wenn man da einfach noch keine Erfahrungen hat, ist es halt wahnsinnig schwer, etwas Konflikthaftes, dann, wenn es lichterloh brennt, zu besprechen. Wenn man da schon Erfahrungen hat, dann kann man halt gut auf die Erfahrungen zurückgreifen.
Neben den eigenen Kindern ziehen allerdings auch deren Partner oder Partnerinnen vor und hinter den Kulissen an den Strippen. Sie bringen ihre eigenen Bewältigungsstrategien und Glaubenssätze ins Spiel. Was klärende Gespräche nicht immer erleichtert. Ein paar Kommunikationsregeln haben sich bewährt. Sprich das Thema in einer ruhigen Minute an, wenn keine Kinder dazwischen quäken. Mach keine Vorwürfe. Rede lieber, ohne andere zu bewerten, von deiner eigenen Wahrnehmung. Und ganz wichtig, vor allem für ältere, von sich selbst überzeugte Menschen, versuche grundsätzlich offen und flexibel zu bleiben.
In der Regel ist es für die Kinder schwierig, wenn die Eltern sich überhaupt gar nicht mit sich auseinandersetzen, sondern einfach immer weitermachen, wie sie es immer gemacht haben. Wenn sie nicht zugänglich sind, vielleicht für auch Kritik oder auch wohlwollende Kritik, wenn jemand gar nicht bereit ist, an sich zu arbeiten oder vielleicht von außen kommendes aufzunehmen, das ist einfach unglaublich schwierig. Das macht dann auch Familiendynamiken unglaublich schwierig.
Gut für seine Kinder und Enkelkinder zu sorgen, kann also auch bedeuten, wieder und wieder vor der eigenen Haustüre zu kehren, ohne klein beizugeben. Vor allem, wenn es arg im Gebälk knirscht oder der Kontakt schwierig geworden ist. Dann empfiehlt die Psychoanalytikerin, dass sich Großeltern ein paar zentrale Fragen stellen.
Was ist in unserer Beziehung? Was war vielleicht auch früher, was mir meine Kinder jetzt übel nehmen oder was sie so stark an mir kontrollieren wollen? Was bringe ich in die Beziehung, was meine eigenen Kinder versuchen, über diese Kontrollmechanismus rauszuhalten?
Aber nun ist Schluss mit Regeln, Ratschlägen und Empfehlungen. Sonst gerät die Freude ins Hintertreffen, die die neue Lebensphase definitiv mit sich bringt, wenn sich das familiäre System einigermaßen zurechtgeruckelt hat. Es eint ja alle Beteiligten eigentlich ein gemeinsames Ziel.
Dem Kind soll es gut gehen.
Es soll gut gerüstet in die Zukunft hineinwachsen. Dazu können Großeltern allerlei beitragen. Sie können von Mamas Kindheit erzählen und vom Leben einer Familie mit nur einem einzigen Festnetztelefon im Flur. Ob sie nun gute Flitzebogen basteln, spezielle Tomatensoßen kochen, Jahrzehnte als Psychotherapeutinnen gearbeitet haben oder überzeugte Fußballfans sind. Omas und Opas eröffnen ihren Enkeln oft ganz besondere Erfahrungsräume.
Das erzählen viele Enkelkinder dann später, dass die Großeltern für sie sehr wichtige Figuren waren. Und das ist eben deshalb, weil sie zum Teil ja noch in dieses Familiengefüge gehören und zum anderen doch ein bisschen außenstehend sind und nicht so in diese Alltagskonflikte unbedingt einbezogen sind oder diese Alltagsprobleme und sich Enkelkindern auch oftmals nochmal über andere Themen mit den Großeltern austauschen können als mit den eigenen Eltern. Und das ist was sehr Wertvolles.
Omi, mir hat die Geschichte gefallen.
Justina Schreiber hat 3 Enkelkinder und weiß aus eigener Erfahrung, dass es gar nicht so leicht zu bewältigen ist, wenn die eigenen Kinder Eltern werden. Viele weitere Radiowissen-Beiträge rund um psychologische Themen stehen Ihnen in der ARD-Audiothek zur Verfügung und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und hier noch ein Podcast-Tipp für die Kinder und Enkelkinder.
Du willst die Welt checken? Dann hör doch mal rein bei Checkpot, der Podcast mit Checker Tobi. Den Checkpot gibt's in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.